Ja, ich habe hier Angelikas Horoskop aufliegen. Ich will an dem Horoskop mal ein bisschen darstellen, was man mit den anderen Häusern noch machen kann, also die anderen wässrigen Häuser. Ich habe sozusagen ein kleines bisschen gescherzt. Zuerst erkenne den Geist, Haus 4 ganz am Anfang, aber auch das 8. und das 12. Haus. Im Haus 4 finden wir das eigene, das Wesentliche, das innerste Grundmotiv des jeweiligen Lebens. Das innerste Bedürfnis, hat man wohl auch mal gesagt. Die Botschaft, ja, das Gesetz, wonach ich angetreten, mit Goethe zu sprechen. Im 8. Haus finden wir dann etwas anderes, nämlich das, was uns herausfordert. Wir machen Grenzerfahrungen. Wir bewegen uns zwischen Chaos und einer ziemlich klaren Ordnung hin und her. Und dieses Hin- und Herbewegen schafft auch Verwandlungen und schafft vor allem Herausforderungen. Das gehört mit dazu. Wie stellen wir uns Herausforderungen? Wie können wir Herausforderungen einsetzen, um uns unserer innersten Botschaft zu widmen? Und jetzt kommt das Thema von Bedrängnis, von Leid mit ins Spiel. Im 12. Haus erleben wir, dass wir eingeschränkt sind. Im 12. Haus erleben wir Leiden, unverstanden sein. Aber wir erleben dadurch auch, je mehr wir mit diesem Leid umgehen lernen, auch die große Freiheit. Persönlich halte das 12. Haus für eines der kreativsten Häuser, also sicherlich mehr als das 5. Haus, das ja sozusagen in der modernen Astrologie als ein künstlerisches und kreatives Haus gilt. Es ist ja auch das Haus der Kinder, insofern auch das Haus der Fortzeugung. Aber im 12. Haus bekommt das noch einmal eine geistige, eine spirituelle Dimension. Und letztlich spüren wir im 12. Haus, dass wir im Universum nicht nur verloren gehen können, dass wir nicht nur ertrinken können in den Wellen des Lebens, sondern dass wir darin aufgehoben sind, dass wir sozusagen genau da zu Hause sind, dass wir wahrscheinlich schon seit 14 Milliarden Jahren unterwegs sind, uns eigentlich zurücklehnen könnten und die Reise genießen. Ne? Nicht? Aber das ist nicht immer so einfach. Den Geist zu erkennen, deswegen also hier diese grundsätzliche Zweiteilung, 4. Haus, 8. Haus, 12. Haus und die Analogiebildungen dazu. Zuerst erkenne den Geist, so dann erkenne die Werkzeuge. Das heißt, in einer Beratung, in der es vielleicht darum geht, was ist denn dein eigenes Thema, kommen wir trotzdem nicht umhin zu sagen, so, mit welchen Mitteln kannst du dieses Thema entfalten? Nicht? Da kommt natürlich die ganze Dominantenanalyse dazu. Die persönlichen Punkte, die Hauptaspekte, vor allem die Konjunktion und Opposition und so weiter und so weiter. Nicht? Also das übliche Handwerk, das wir als Astrologen zu leisten haben, das geht nicht verloren bei diesem eigentlich sehr einfachen Blick ins 4. Haus und dann erweitert ins 8. und ins 12. Haus. Ich möchte das mit dem 4. und dem 8. und dem 12. Haus noch einmal ein Angelikas Horoskop durchführen. Wir hatten bei der Frage, ja, was ist denn das eigene von Angelika in das 4. Haus geguckt, Herr von 4, eben Spitze 2, hatten da sozusagen herausgearbeitet, ihr Interesse an körperlichen Angelegenheiten, ihr Interesse infolgedessen an Heilpraxis, an heilpraktischer Arbeit. Der Neptun im 4. Haus modifiziert das ein Stück weit in Richtung, ja, Arbeit mit Hilfe von Homöopathie. Die Homöopathie ist ja trotz der Globuli eine eigentlich spirituelle Angelegenheit, nicht, darf man nicht vergessen. In entsprechenden ja, Verdünnungen, Verreibungen, Verschüttelungen ist sozusagen materiell nicht ein einziges Molekül der jeweiligen Urtinktur mehr an dem Globulum dran. Nicht, trotzdem wirkt die Information. Und dass Information als solche wirkt, hat schon sozusagen einen spirituellen Anstrich. Das ist was Geheimnisvolles daran. Nicht? Ich kann diese Geheimnisse nicht lösen. Ich bin eher der Typ, der sagt, da ist ein Geheimnis, obwohl alle anderen sagen, ja, das ist ja irgendwie selbstverständlich. Einstein hat es verstanden, uns beizubringen, dass bei Licht ein Geheimnis ist. Nicht? Licht verhält sich auf eine Weise, die uns völlig fremd ist. Mit Höchstgeschwindigkeiten, die nicht überboten werden können. Und auch das sind nur Bilder. nicht, Einstein hat das Geheimnis von Licht nicht gelöst, aber er hat dargestellt, da ist etwas. So ähnlich versuche ich Geheimnisse immer darzustellen, lösen kann ich sie sowieso nicht. Ne? Wer kann das schon? Okay, gucken wir bei Angelika mal ins achte Haus, das Haus der Herausforderungen. Wir könnten jetzt so sagen, die Fische-Natur bei Angelika, natürlich auch damit der Neptun, ist eine gewisse Herausforderung. Ich erlebe die Angelika, ich schätze sie sehr, weil sie einfach eine besondere Frau ist. Aber sie schwankt oft sehr zwischen, und das darin besteht die Herausforderung, zwischen ganz neptunischen Verhaltensweisen. Sie weiß nicht, was sie machen soll. Sie ist manchmal völlig durch den Wind, wie wir so schön auf Norddeutsch sagen. Dieses Neptunische ist für sie eine Herausforderung. Das achte Haus schneidet eben in Fische und unter diesen neptunischen Bedingungen, ich gehe jetzt nur auf die Venus ein, zu lieben ist für sie eine Herausforderung. Also ihre Beziehungen sind eine mittlere Katastrophe bisher. Sie hat es zwar 18 Jahre mit ihrem Ehemann ausgehalten, relativ früh in ihrem Leben, aber sie hat dann gemerkt, sie muss sich darüber hinaus entwickeln. Sie hat sich dann getrennt, nicht? Aber es ist nach wie vor schwierig. Darin liegen also Herausforderungen, vielleicht auch und hoffentlich die Erfahrung, ich kann diese Herausforderung annehmen, ich kann diese Herausforderung umgehen. Zumindest geht sie mit dem Thema des achten Hauses in einer Weise um, dass sie sich ins vierte zurückbindet. Sie hat sozusagen, ja, Herr von acht im vierten Haus. Die Herausforderung war für sie wahrscheinlich, sich einen Ruck zu geben und das zu ihrem Thema zu machen. Sich aus der Familie wegzutrauen mit ihren drei Kindern, sich aus der Familie und aus ihrem relativ gefügten Lebensverhältnissen hinauszutrauen und etwas zu tun, was für sie relativ ungewöhnlich war, was für ihren Mann sowieso ungewöhnlich war und womit sie eigentlich bisher nicht ihr Brot verdienen konnte. Also sie lebt nicht von ihrer Heilpraxis. Als Anekdote, ich habe mir Ärger zugezogen im Deutschen Astrologenverband vor 2 Jahren, als ich mit meiner Methode Verlaufshoroskope von Spielen, also das Anpfiffshoroskop ist sozusagen der Start eines Spielhoroskops, und sich damit gewagt habe, die Spiele der deutschen Mannschaft in ihren Ergebnissen zu prognostizieren. Nicht? Da haben also einige der psychologisch orientierten Kollegen Rabatt gemacht. Nun ja, nicht? Ich habe jedes Spiel, also bei dem Spiel Deutschland gegen Argentinien wusste ich, das geht verdammt knapp aus, aber wahrscheinlich für Deutschland. Die Deutschen haben im Elfmeterschießen gewonnen. Bei dem Spiel Deutschland gegen Italien wusste ich, das geht schief. Das geht richtig schön klassisch schief. So war es auch. Nicht? Nicht, am Schluss haben die Italiener in der Verlängerung den Deutschen noch 2 Tore reingewirkt. Nicht? Und hinterher das Spiel im dritten Platz mit Portugal, das war klar. Ich lag richtig, aber wir haben ja das Paradox in Deutschland, dass wir Astrologen haben, die gegen Prognose sind. Prognose sind Aberglaube. Nicht? Ich frage mich sowieso, welche abergläubischen Haltungen gibt es bei bestimmten Astrologen? Astrologie ist Aberglaube, nicht wahr? Nicht? An was glauben Astrologen abergläubisch? Ne? Nicht? Sie glauben, dass Prognose funktioniert. Sie glauben, dass Prognose nicht funktioniert. Sie glauben, mit Astrologie könnte man Therapie machen und so weiter. Das müsste man mal alles unter der Perspektive des Aberglaubens angucken. Im achten Haus die Herausforderungen. Ich habe jetzt mal hier nur erwähnt, eine Herausforderung besteht im Blick auf Familie. Die Angelika musste sozusagen aus ihrer Familie herausgehen, und eine weitere Herausforderung im achten Haus ist offenbar das Thema Liebe. Wobei ich immer wieder feststelle, also die Angelika kommt mit all ihren Partnerproblemen zu mir, erzählt mir sehr viel. Ich habe also sozusagen in den letzten Jahren, seit Mitte der 90er Jahre, habe ich sozusagen immer mal wieder auch den einen oder anderen Partner mitbekommen. Immer geht es ihr darum, dass sie das, was sie selber macht, was sie entdeckt hat für sich im Leben, also viertes Haus Pluto, viertes Haus Neptun, die ganzen Engelgeschichten, dass sie das auch in eine Partnerschaft hinübertragen kann. Und da kommt es dann manchmal zu Reibungen, weil sie mit Partnern zusammentrifft, die entweder gute Psychologen oder schlechte Psychologen sind, die entweder spirituell sind oder nicht spirituell. Im achten Haus begegnen wir den Herausforderungen, die wir brauchen, um unser eigenes zu entwickeln. So würde ich es deuten. Ganz kurz zu mir selber. Ich habe das Horoskop von mir selber jetzt nicht mitgebracht. Bei mir habe ich im achten Haus nichts stehen, aber der Saturn herrscht. Das achte Haus schneidet bei mir einen Steinbock. Der Saturn steht bei mir an der Spitze des fünften Hauses. Das heißt, er hat zu tun mit Kindern, insofern auch mit Familie, mit Eros. Und ich habe also sozusagen eine lange Ehe hinter mich gebracht, in der meine Herausforderungen jetzt sozusagen um die Kinder und um die sexuelle Beziehung mit meiner Frau herumgerankt waren. Nicht? Daraus resultierte für mich der Anspruch, als das dann zu Ende war, ich hatte übrigens auch eine Sonne-Saturn-Quadratur zwischen mit meiner Frau, also meine Sonne im Quadrat zu ihrem Saturn. Das gab dem Ganzen nochmal so ein bisschen den I-Punkt. Ich habe dann gesagt, ich brauche zwei Dinge in einer künftigen Partnerschaft. Es sollte endlich erotisch stimmen und es sollte spirituell sein. Das ist mir mit meiner Göttin, vielleicht habe ich vor zwei oder drei Jahren schon oder vier Jahren von meiner Göttin schon erzählt, das ist mir mit meiner Göttin auch geschenkt worden. Dafür bin ich sehr dankbar. Die Herausforderungen sind nicht nur Herausforderungen, sie werden auch erfüllt. Okay, Angelika hat das noch vor sich. Gucken wir ins zwölfte Haus, das ja die Bedrängnisse, aber auch das Erleben großer Freiheit sozusagen, die endliche Erfahrung, dass man im Universum aufgehoben ist und nicht nur zugrunde geht. Wir gehen auch zugrunde im Universum, irgendwann müssen wir sterben und es geschehen im Leben immer wieder Dinge, wo wir wirklich sinken, wo wir wirklich ertrinken, ja, wo wir ganz und gar loslassen müssen, aber wir kommen am Ende immer wieder heraus. Das ist wie in Indien. In Indien wird alles ganz anders gemacht. Nicht? Als Europäer bewegt man sich in Indien manchmal wie unter Glas. Nicht? Man weiß nicht, was die jetzt gerade mit einem machen. Die erzählen einem irgendwas, sagen, sie müssen dahin gehen, sie müssen dort auf die Eisenbahn, dort fährt der Bus und man glaubt es nicht, weil es so seltsam und ungewöhnlich ist, aber man kommt am Ende immer richtig an. Nicht? Man kommt am Ende immer richtig an, zur Hausordnung im Universum gehört, dass man ankommt, nämlich dass man zu Hause ist. Trotzdem, das geht nicht ohne Bedrängnis, das geht nicht ohne die Leidenserfahrung. Bei der Angelika ist das sozusagen über das zwölfte Haus, das vom Mond regiert wird, weil das zwölfte Haus in Krebs schneidet. Ein wichtiges Leidensmotiv bei der Angelika ist, ich habe vorhin schon erwähnt, sie informiert sich gern, sie liest viel. Ein wichtiges Leidensmotiv ist, dass ihre Bildung ein bisschen rudimentär ist. Sie hat zwar ein Abitur gemacht, also eine Matura, aber sie hat dadurch, dass sie sehr früh mit Familie angefangen hat, hat sie im Grunde versäumt jetzt bitte in Anführungsstrichen, sie hat versäumt sozusagen ihrer Bildung einen Rahmen und einen Schliff zu geben. Ja, das hängt ihr noch ein bisschen nach. Das ist sozusagen ein Leiden an der Wirklichkeit. Und man sieht es hier sehr deutlich im Horoskop, der Mond steht relativ in der Nähe des Apogeums, des erdfernsten Punktes seiner Bahn. Er steht dicht bei der Lilith. Sie sehen das hier, der schwarze Mond ist astronomisch technisch derjenige Punkt der Mondbahn, der am weitesten von der Erde entfernt ist. Das hier ist die mittlere Lilith, die wahre Lilith steht irgendwo am Spielraum von plus minus 5 Grad drumherum. Aber in jedem Fall, der Mond ist relativ nah seinem erdfernsten Punkt. Das Leiden besteht auch darin, dass sie ihren eigenen Bedürfnissen oft nicht nahe gekommen ist. Sie hat sich ganz aufgeopfert. Ich deute Lilith gerne so in Bezug auf den Mond selber. Erstens, die Lilith ist, weil sie eine Funktion der Mondbahn ist, nämlich der entfernte Punkt, ist astrologisch deutend auch eine Funktion des Mondes. Da geht es zunächst mal um Bedürfnisse. Ist der Mond selber oder die Sonne dicht bei der Lilith, dann heißt das unter Umständen, ich bin abgespalten von meinen persönlichen Bedürfnissen. Die sind mir erdfern. Ich bin ja auf der Erde, nicht als Geborener. Nicht? Ist mein Mond oder meine Sonne sehr nah am erdfernsten Punkt der Mondbahn, komme ich nicht gut an meine Bedürfnisse heran. Ich lasse mich ausnutzen. Ja? Die Leidenserfahrung von Angelika liegt darin, dass sie sich, will ich sagen, ausnutzen hat lassen, aber dass sie sich erst einmal ganz ihrer Familie hingegeben hat und ihr eigenes nur schwer oder gar nicht hat betreiben können oder auch hat betreiben wollen. Da musste sie sozusagen Schritt um Schritt herauskommen. Und ob sie da schon herausgekommen ist, vermag ich nicht zu sagen. Dazu blicke ich an manchen Stellen zu wenig in ihr Inneres. Aber sie macht inzwischen die Erfahrung, dass all das, was sie als Lebensgeschichte hat, vor allem ihr Engagement für ihre drei Kinder und für das Zurücktreten zugunsten der drei Kinder, sie macht die Erfahrung, dass das nicht sie nicht daran hindert, ja, ihren eigenen Weg zu gehen bzw. schon gegangen zu sein. Das ist eine Erfahrung, die wir häufiger in höheren Jahren machen. Wir sind so viele Umwege gegangen. Wir haben so viele Dinge getan, die uns unser Partner oder unsere Partnerin oder unsere Kinder aufs dritte Auge gedrückt haben. Und trotzdem merken wir irgendwo mehr oder weniger hoch in der zweiten Lebenshälfte, es fügt sich doch zu einer Art Lebensroman, der eine Struktur, eine Fassung, ein Format hat. Es hat einen Sinn, dass wir diese oder jene Auszeit hatten. Wie das bei der Angelika ist, weiß ich noch nicht, aber ich habe das Gefühl, dass die Angelika sozusagen dabei ist, eben durch diese, sowohl durch die Erfahrung des 12. Hauses mit dem Mond, meine Bedürfnisse kommen am Ende doch zur Berücksichtigung und natürlich mit der Fischebetonung, die dem 12. Haus ja verwandt ist, dass sie inzwischen an die Erfahrung rührt, ich bin im Universum aufgehoben. Zumindest ihre Arbeit mit Engeln, die schon seit relativ früher Jugend eine gewisse Rolle spielt, spricht dafür. Nicht? Witzigerweise betreibt sie das zurzeit gar nicht, sondern sie geht sehr stark in ihrem sozialen Beratungsberuf auf. Vielleicht braucht sie auch diesen Weg, einfach wirklich in der Realität anzukommen, damit sie schließlich spüren kann, ich bin frei. Was ich im Laufe der Jahre festgestellt habe, ist, dass deswegen fasziniert mich diese Frau auch so und ich bin dankbar, dass ich mit ihr befreundet bin. Sie hat sozusagen mit jedem Jahr an Kontur, an Struktur gewonnen. Nicht? Also ich erlebe sie zwar immer noch sehr stark als fischig, trotzdem sie steht ganz anders im Leben inzwischen als vielleicht vor 6 oder 8 Jahren oder 10 Jahren. Sie hat vielleicht am Anfang, als wir uns dann lange nach dieser Kindergartenzeit mit den Kindern aus den Familien, hat sie noch sehr stark in einer Haltung gelebt, mir widerfährt etwas. Inzwischen ist sie Täterin geworden. Nicht? Noch einmal, darum geht es mir vielfach, werden Sie Täter, werden Sie Täterin. Nicht nicht in dem Sinne, dass sie sozusagen rücksichtslos ihre Ellbogen benutzen, sondern dass sie das Heft des Handelns in der Hand behalten. Was können wir tun? Welche Entscheidung kann ich treffen? Drücken Sie sich nicht vor Entscheidungen. Ermutigen Sie Ihre Klienten, Entscheidungen zu treffen. Dann sind die Klienten Täter und nicht Opfer. Im Grenzfall traue ich mich sogar zu sagen, besser eine falsche Entscheidung als gar keine Entscheidung. Oder ich weise Klienten, die sich vor Entscheidungen scheuen, behutsam darauf hin, dass eine Entscheidung nicht zu treffen auch eine Entscheidung ist. Ja? Man könnte jetzt sozusagen in Abwandlung dieses bekannten Satzes von Paul Watzlawick, übrigens ein geborener Österreicher, könnte man sagen, so wie Watzlawick gesagt hat, es gibt nicht Nicht-Kommunikation, könnte man sagen, es gibt nicht Nicht-Entscheidung. Wir entscheiden uns immer, auch wenn wir uns scheinbar nicht entscheiden. Nur wenn wir keine Entscheidung treffen, dann überlassen wir die Entscheidung, die dann notwendig läuft, irgendeiner Vorsehung, wir überlassen sie dem Zufall, wir überlassen sie anderen Menschen, die lange nicht so gut in uns hineinblicken wie wir selber. Das finde ich schade. Deswegen in diesem Sinne die Aufforderung, werden Sie zu Tätern. Unser Thema heute Abend ist ja nun die astrologische Begleitung seelischer und gesundheitlicher Probleme. Nun ist die Astrologie ja nicht etwa eine andere Art von Diagnose auf dem weiten Feld von Missempfindungen und Erkrankungen, von Symptomen und Syndromen. Klar, die Astrologie kann da gelegentlich einen Hinweis geben, auch einen diagnostischen Hinweis. Vor allem übrigens über das Stundenhoroskop. Was ist mit mir los? Welche Erkrankung plagt mich? Kann ein Stundenhoroskop, also gestellt auf diese Frage, kann oft sehr, sehr, sehr bestürzende, sehr direkte Aufschlüsse geben. Das aber nur in Klammern. Trotzdem, die Medizin, die Psychiatrie, also auch die Schulmedizin, ist in dieser Hinsicht meist besser und genauer. Nicht? Die diagnostischen Mittel, die die Medizin inzwischen entwickelt hat, sind unendlich viel feiner als die Mittel der Astrologie, das muss man einfach sagen. Die Stärke der Astrologie liegt nicht in der genauen Feststellung von Symptomen und ihrer differentialdiagnostischen Zuordnung. Die Stärke der Astrologie liegt in ihrer Fähigkeit, Fragen nach dem Hintergrund, Fragen nach dem Lebenssinn zu stellen. Die Stärke der Astrologie liegt darin, inmitten der Widersprüche von Autonomie und Schicksal, von Wahlfreiheit und offensichtlicher Gebundenheit nach Orientierung zu fragen und darauf hinzuweisen, dass jeder Mensch seine persönliche Orientierung entdecken kann. Das erkenne dich selbst, der antiken Philosophie, ist auch die Botschaft der Astrologie. Und der einzelne Mensch ist in der Regel dann in seiner Mitte, ist körperlich, seelisch und geistig dann am gesündesten, wenn er sich auf einem Weg der Selbsterkenntnis bewegt. Das ist eigentlich die ganze Botschaft heute Abend hier. Erkennt euch selber. Erkennt, was euer eigenes Eigentliches ist. Und öffnet eure Türen sozusagen auf dem Weg, astrologisch-technisch, über das vierte Haus. Mehr muss ich eigentlich gar nicht sagen. Nun will ich nicht behaupten, dass der nach Erkenntnis, nach Selbsterkenntnis strebende Mensch automatisch in jedem Fall gesund ist oder wird. Aber ich glaube zu sehen, dass sehr viel Unbehagen, sehr viel körperlicher Verfall, seelischer Verfall, geistiger Verfall auf fehlende Selbsterkenntnis zurückgeführt werden kann. Ein Hauptanliegen derjenigen astrologischen Beratung und Begleitung, die auf seelische, auf geistige und auf körperliche Gesundheit abstellt, ist darum das beharrliche Fragen nach dem eigenen des Ratsuchenden. Wenn ich Beratung mache und wenn ich merke, es geht an seelische Themen, es geht nicht nur um irgendeine praktische Frage, soll ich dieses Geschäft anfangen oder soll ich jedes Geschäft aufhören, solche Fragen gibt es ja auch an den Astrologen, wenn ich merke, es geht in eine seelische Dimension, frage ich sehr klar und sehr beharrlich, was ist denn Ihr eigenes? Haben Sie sozusagen Ihr eigenes bereits entdeckt? Vor allem dann, wenn die Menschen sich oft in Wendesituationen, in Krisensituationen absolut unwohl in ihrer Haut fühlen, dann frage ich, wo steht ihr gerade? Habt ihr euer Potenzial schon ausgeschöpft? Das eigene ist ja auch das eigene Potenzial. Das eigene nicht zu entdecken heißt, dass das Potenzial ruht. Das eigene zu entdecken und zu entwickeln heißt, dass man eine Fähigkeit, ein Potenzial zu einer Fertigkeit ausentwickelt. Fähigkeit und Fertigkeit sind ja nicht dasselbe. Die Fähigkeit ist in uns angelegt, die Fertigkeit haben wir geschult. Nicht? Mag sein, dass wir musikalisch sind, aber was nutzt uns das, wenn wir kein Instrument spielen gelernt haben? Was nutzt uns Musikalität, wenn wir keinen geraden Ton auf der Geige und keinen guten Griff auf dem Klavier hinkriegen? Nicht? Was nutzt uns das, wenn wir nicht singen gelernt haben? Dann können wir sehr fähig sein in der Musik, aber wir haben die Fertigkeit nicht. Nicht? Das gehört meines Erachtens zu einem gesunden Leben dazu, dass wir unsere Fähigkeiten entdecken, unser Innerstes, dass wir es aber auch entwickeln. Dazu gehört auch der beharrliche und der nüchterne Hinweis darauf, dass Selbsterkenntnis, dass damit Gesundheit Ergebnisse eines Prozesses sind. Und dieser Prozess verlangt Ausdauer und Einsatz. Das Universum macht uns natürlich immer wieder Gnadengeschenke, aber es liegt in der Natur von Gnade, dass die Geschenke dieser Gnade nicht beliebig verfügbar sind. Soweit es sich um Arbeit handelt, ist diese mit einer gewissen Mühe verbunden und eben nicht zum Nulltarif zu haben. Und da sind wir wieder bei Saturn. Schauen wir mal kurz, was wir bisher erarbeitet haben. Wir haben uns zuerst Saturn zugewandt, der von außen gegebenen Struktur, an der es wenig zu rütteln, wenig zu ändern gibt. Dann haben wir uns dem vierten Haus zugewandt, dem inneren Bedürfnis, der inneren Botschaft, der inneren Begabung, der inneren Beaufgabung, wie ich gerne sage. Diese Begabung, diese Aufgabe gilt es zu erkennen und sich bewusst zu machen, gilt es zu verinnerlichen. Das vierte Haus hat nun eine Verwandtschaft zum Mond, der im Horoskop ein wichtiger Faktor seelischen und schöpferischen Wachstums ist. Mond steht oft in kreativen, in Künstlerhoroskopen ganz, ganz stark. Im vierten Haus, das mit dem Imum Coeli beginnt, steckt aber noch ein wenig mehr. Das Imum Coeli ist der Mitternachtspunkt. Und um Mitternacht ist es ziemlich dunkel. Um Mitternacht, das ist die Geisterstunde. Um Mitternacht gilt es, sich dem Geist zu stellen, der in einem selbst tätig ist. Das ist Geisterstunde. Um Mitternacht gibt es keine Ausflüchte mehr in den schönen Schein oder in den schönen Sonnenschein. Da ist man ganz auf sich selbst zurückgeworfen. Genau das aber ist der Punkt, an dem Selbsterkenntnis geschieht. Wenn ich ganz auf mich selbst zurückgeworfen bin, wenn ich nicht mehr ausweichen kann. Im Descartes'schen Sinne, ich denke, also bin ich. Man könnte es abwandeln, ich erkenne, also bin ich. Erst wenn ich mich selbst erkenne, dann bin ich wirklich. Nicht? Also dieser Descartes'sche Rekurs auf sich selber, den kann man sozusagen auch ein bisschen gegen den Descartes'schen Strich kennen. Der Descartes ist sehr rationalistisch gewesen. Der hat seiner Artung nach nicht alle diese spirituellen Dimensionen mit umgriffen. Gut, das war vielleicht seine Aufgabe, meinetwegen seine karmische Aufgabe, auch diese Begrenzung, Beschränkung zu leben. Aber wir können ein bisschen gegen den Strich, gegen den Descartes bürsten und trotzdem sagen, dieser Rekurs auf sich selber, ich denke, also bin ich, das können wir auch nutzen für unser Motiv, für unser Thema. Ich erkenne mich selber, ich strebe nach Selbsterkenntnis, darum bin ich. Aus diesem Grunde bin ich da und mit dem, was ich von mir selber erkenne, kann ich auch sozusagen fruchtbar sein. Das ist mein Talent, biblisch gesprochen, mit dem ich wuchern kann. Damit kann auch neues Wachstum geschehen. Der Mond und in Analogie zum Mond das Imum Coelium, das vierte Haus, sind also Wachstumsfaktoren. Jenes Zuhause, egal ob ich das vom Lebensanfang her denke oder vom Lebensende her, ist etwas ungeheuer Schöpferisches. Freilich müssen wir uns hienieden und in den Bedingungen inkarnierten Lebens erlauben, nach diesem Zuhause auf Suche zu gehen. Das fällt uns nicht in den Schoß. Wenn wir angesichts der Unbequemlichkeiten von Saturn auf diejenige Seite des Mondes ausweichen, wo wir uns in Selbstmitleid, also in lunaren Trash ergehen, dann sind wir nicht wirklich auf der Suche nach diesem Zuhause. Das wäre sozusagen unerlöster Mond. Es gibt aber auch einen unerlösten Saturn. Und jetzt komme ich auf das Thema der Angst. Angst und Zwang gehören klassischerweise schon zu Saturn. Wenn wir uns ausgeliefert sehen, wenn wir Angst haben, dann ist mit Saturn gesprochen meist irgendwer anderer der Boss. Und dann handelt es sich offenkundig um einen ziemlich unangenehmen Boss. Zwang zum Beispiel ist durchweg zu extremer Härte auskristallisierte Angst. Wer Zwänge auf uns ausübt, hat selber Angst. Wenn wir uns unter Zwang stellen, meistens aus Angst heraus. Ob das jetzt Waschzwänge oder Arbeitszwänge sind, Kontrollzwänge, immer spielt eine Angst, dass dieses oder jenes schief gehen könnte, dass da oder dort das Chaos ausbrechen könnte, eine große Rolle dabei. Angst als solches ist etwas durchaus Notwendiges, etwas Sinnvolles. Angst ist eine Art von innerem Steuerungsmechanismus, der uns angesichts vieler Gefahren durch das Leben leitet. Leben ist immer lebensgefährlich, das wusste schon Erich Kästner. Angst aber sollte ein guter Diener sein, der seinen Herrn nicht daran hindert, Boss zu sein. Angst sollte ein guter Diener sein. Wenn wir uns freilich unseren Ängsten nicht stellen, dann üben diese die Herrschaft über uns aus, dann sind nicht mehr wir der Boss, sondern die Angst selber ist der Boss. Die Angst wirft sich auf zum Herrn über uns und sie verkleidet sich meist in das Gewand des fleißigen Ratgebers. Die archetypische Figur des Beraters, des Ratgebers, ist ja ebenfalls eine dienende Figur. Der Berater, der Therapeut, leitet sich vom griechischen Wort Therapeutes ab, das einfach Diener bedeutet. Aber in diesem speziellen Fall ist der Diener tyrannisch, wenn die Angst uns überkommt und übermannt. Und die Angst hält uns dann, dieser Diener hält uns dann vom Leben, vom Weitergehen, von der damit verbundenen Entgrenzungserfahrung ab. Das sind dann die endlos vernünftig klingenden Hinweise wie, da könnte ja was passieren oder nein, das geht nicht oder ja, ist ja gut, aber. Das Ja, aber ist meistens der wohlmeinende Rat, der aus Angst geboren ist. Nicht? Und niemand ist so fleißig wie die Ja-Aber-Leute, denen sie sicherlich alle schon mal begegnet sind. Ja, ist ganz gut, aber. Man sagt Ja und meint eigentlich ein Nein und kleidet es in dieses Ja, aber. Ganz schwierige Fälle. Ein amerikanischer Therapeut, der ist ziemlich bekannt geworden durch seine Bücher, der Irving Yalom, der hat die Ja-Aber-Typen als hilfeablehnende Jammerer bezeichnet. Also ein bisschen straight, wie er das ausdrückt. Sie lehnen die Hilfe ab, sie sagen zwar Ja, aber sie meinen nicht Ja, und dann beginnen sie darüber zu klagen, fleißig, dass die Situation das und das und das nicht zulässt. Und er sagt ziemlich deutlich, dem kann man nicht helfen. Wenn Angst im Spiel ist, wenn Zwang im Spiel ist, dann ist es ganz schwer zu helfen. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, bei Angst zu helfen, ist jetzt ein bisschen meine vielleicht straighte Formulierung, sondern dann kann man nur sagen, entweder du stellst dich deiner Angst, dann kann ich dich begleiten, oder du tust es nicht, die Entscheidung muss bei dir bleiben. Meine Angelika, die ich nun so hoch schätze, die hat ein Angstthema. Ich glaube, ich darf das berichten. Sie hat Flugangst. Scherzfrage an Sie alle. Leute mit Flugangst, warum fliegen die nicht? Wer hat eine Idee? Die Lösung ist viel einfacher. Wer hat noch eine Idee? Warum fliegen Leute mit Flugangst nicht? Ganz einfach, weil sie keine Tickets kaufen. Weil sie keine Tickets kaufen. Angelika kauft Tickets. Das heißt, sie stellt sich ihrer Angst. Die sitzt im Flieger, wenn das nächste Luftloch kommt, sitzt sie mit der Zeitung über dem Kopf, aber sie sitzt drin. Das ist der entscheidende Unterschied. Sie sitzt drin. Ja? Und sie sagt leicht und befreit aufzuhorchen, das war aber mal ein Flug, der ganz störungsfrei war. Also wirklich keine Luftlöcher, kein Gewackel beim Start und kein Schlingeln bei der Landung gegeben hat. Nicht? Wenn das nächste Luftloch kommt, dann sitzt sie da mit der Zeitung wieder über dem Kopf, nicht? Und bietet also nicht eben den peinlichkeitsfreisten Anblick. Nicht? Aber sie stellt sich, sie kauft ein Ticket. Sie stellt sich ja Angst. Das ist das Entscheidende. Die Angst gehört dazu. Ängste haben wir alle, dass wir unseren Lebensunterhalt nicht bezahlen können, dass wir mit Astrologie sowieso kein Geld verdienen können, dass die Preise immer teurer werden, nicht? Dass der oder jener uns das Leben schwer macht, dass wir sozial abstürzen, dass jemand mit dem Finger auf uns zeigt, du bist ja von einer anderen Fakultät oder irgendwas, also dass wir sozial ausgegrenzt werden. Nicht? Es gibt ungefähr 5 bis 10 Grundängste, die alle ganz grässlich sind. Was machen wir Zeit unseres Lebens? Wir stellen uns dem ständig, mehr oder weniger. Wenn wir uns dem nicht stellen, grenzen wir unser Leben mehr und mehr ein und sitzen plötzlich irgendwo ausgegrenzt. Nicht? Sich der Angst nicht zu stellen, nicht, heißt von ihr übermannt zu werden und dann passiert genau das, was wir fürchten. Ängste sind nötig, weil sie uns zeigen, Achtung, da ist eine Gefahrenstelle. Ich sage ganz gern, wenn es echt gefährlich wird, geh näher ran. Nicht um in den Abgrund zu springen, sondern erst wenn ich nahe rangehe, wenn ich mich dem wirklich stelle oder ganz in der Nähe bin, sodass sozusagen die 1000 Grad Hitze aus dem brodelnden Abgrund, aus dem Vulkankrater schon nach oben dunstet, erst dann kann ich erkennen, wie ist es wirklich um die Angelegenheit bestellt. Wenn es echt gefährlich wird, geh näher ran. Ja? Zu früh wegzulaufen heißt, ich stelle mich den Ängsten nicht. Zu spät wegzulaufen heißt, ich gehe unter. Vielleicht gibt es Situationen, bei denen ich hineingehen darf, weil sie doch nicht so schlimm sind. Aber das kann ich ja nicht feststellen, wenn ich nicht nah genug rangehe. Wenn es echt gefährlich wird, geh näher ran. Das heißt auch, sich der Angst zu stellen. Heißt nicht zu sagen, ich kenne keine Angst. Wer behauptet, er kennt keine Angst, Vorsicht vor solchen Leuten. Die haben keine Ahnung. Oder sie sind Draufgänger, die noch 10 andere mit reinreißen. Weil wer sagt, ich kenne die Angst und ich stelle mich dem, ich gehe da in die Ecke. Da wird es spannend und da wird es fruchtbar. Geh an die Orte, die du fürchtest, könnte man auch eine Regel aufstellen. Sie sehen, ich stelle Saturn und Mond in die Mitte meiner Überlegungen und wenn wir die Tierkreiszeichen betrachten, die von Mond und Saturn regiert werden, dann stehen Krebs, Mond, und Steinbock, Saturn, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Genau das ist aber Krebs-Steinbock, die Achse der Solstizien, der Wendepunkte der Sonne im Sommer bzw. im Winter. Die Achse also auch, an der die Spiegelpunkte, die Antisthen, ermittelt werden. Das ist schließlich die Achse der Herkunft, Krebs, da sind sie geborgen, da kommen wir her. Und der Zukunft, Steinbock, das ist die Öffentlichkeit, da müssen wir hin. Symbolisch ist das also die Achse, die für den Lebensgang, für die Lebensrichtung steht. Sie sehen, Astrologie liefert sozusagen auch für die Tätigkeit des Astrologen immer wieder Symbole. Ich finde das besonders faszinierend, wenn man die Astrologie auf sich selber anwenden kann. Ne? Das aber nur nebenbei. Die oft so hart anmutende saturnische Lebenswirklichkeit gilt es anzuerkennen. Jahreszeitlich gesprochen, man übersteht den Winter, den Steinbockmonat im Jahreslauf nicht, wenn man meint, ihn nicht akzeptieren zu sollen. Aber wie kann ich im nächstfolgenden Sommer blühen, wenn ich nicht lerne, den Winter auszuhalten? Mit der Mühsal des Winters zahlt das pflanzliche und tierische Leben einen Preis. Und zugleich gewinnt es diesen Preis. Die saturnische Wirklichkeit, die uns so viel Unbehagen macht, ist in diesem doppelten Wortsinn der Preis, den wir zahlen und zugleich gewinnen. Wir verweigern aber diesen Preis, wenn wir uns in den lunaren Trash des Selbstmitleids zurückziehen, wenn wir uns saturnisch unseren Ängsten nicht stellen und dann ein anderer der Boss über uns ist. Und wenn wir nicht akzeptieren, dass diese Wirklichkeit, in die wir so unabdingbar hineingeboren, hineingesetzt worden sind, die haltgebende Struktur ist, an der wir wachsen können. Wenn wir für uns selbst der Boss sein wollen, geht es nicht ohne Struktur, dann geht es nicht ohne Disziplin, dann geht es nicht ohne Verantwortung. Das ist mir bei all dem auch eine wichtige Botschaft. Das eigene zu erkennen heißt, wir übernehmen selbst Verantwortung dafür. Und wir übernehmen die Verantwortung dafür, dass wir dieses eigene auch in die Welt hineintragen, beziehungsweise dass wir unser eigenes von der Fähigkeit fortentwickeln zur Fertigkeit. Erst dann können wir die Aufgaben, die sich möglicherweise damit verknüpfen, auch erfüllen. Natürlich sollen Beratung und Begleitung in dieser Hinsicht liebevoll sein. Klarheit und Disziplin und das Bewusstsein von Verantwortung sind Teil solcher Liebe. Nicht etwa das Gegenteil davon. Liebe ist Liebe, nicht irgendein Säuseln. Liebe ist nach dem bekannten Satz aus dem Hohen Lied Salomons stark wie der Tod. Liebe ist also etwas ganz anderes als das Säuseln und kalkulierte pädagogische Unterfordern. Liebe hat meines Erachtens sehr viel mit Disziplin zu tun. Wenn wir uns bei einer Eheschließung versprechen, in guten wie in bösen Tagen zueinander zu stehen, dann hat das weniger damit zu tun, dass wir uns irgendwie ganz interessant, hormonell interessant finden, sondern hat das was damit zu tun, dass wir füreinander einstehen. Das ist eine Frage der Disziplin. Ich muss dich aushalten, auch in deinen bösen Tagen. Und ich verspreche dir das, weil du viel zu wertvoll bist, als dass ich dich in den Senkel stelle, auch wenn du manchmal ziemlich hohl drehst. Das gilt es immer wieder zu erkennen, nicht? Auch in seinen Schwierigkeiten, auch in der Krümme seines Holzes, aus dem er geschnitzt ist, ist jeder Mensch einmalig. Und zur Liebe gehört, dass die Partner diese gegenseitige Einmaligkeit für sich entdecken. Und dann sollte sagbar sein, ich halte dich aus, auch wenn du krumm bist. Nicht nur wenn du toll bist, auch wenn du krumm bist. Wie weit man das treibt, wie weit das geht, ob man das bis zum bitteren Ende macht, ob man sich dann zum Opfer machen lässt, ist eine andere Frage. Und zunächst einmal gilt es, den Gehalt dieses Eheversprechens zu sehen und anzuerkennen und zu sehen, dass zur Liebe Disziplin gehört und nicht etwa nur sozusagen die hormonelle Verstrickung. Ne? Eine Beratung, die in diesem Sinn der Liebe geschieht, die in diesem Sinn nicht allein Verständnis aufbringt, sondern auch insistiert, und zugleich die Aufbaukräfte beim Ratsuchenden hervorlockt, folgt symbolisch einem Setting der Lebenswirklichkeit, das zwischen Mond und Saturn, dem schnellsten und dem langsamsten Faktor der chaldäischen Reihe, ausgespannt ist. Zwei Faktoren, die zugleich Bezug nehmen auf die Solstizien im Jahreslauf. Und jetzt ein kleiner Überblick. In der linken Spaltung der Erlöste, die erlöste Variante, die äußere Wirklichkeit, die ich nicht unbedingt ändern kann, ja, von Saturn gewissermaßen symbolisiert, durch Saturn symbolisiert, sie erzieht mich, diese Wirklichkeit, zu Wachheit, zu Disziplin, zu Verantwortung. Und in dieser Wirklichkeit erkenne ich schließlich, es ist ja meine eigene Wirklichkeit und ich kann sie individuell gestalten. Und da ich sie individuell gestalten kann, kann ich meine Fähigkeiten in Liebe, in Gespür, in Spürfähigkeit, in Kreativität ansetzen und einsetzen. Ja, und damit bin ich beim Mond, der das Grundmotiv für den Lebensgang darstellt, zumindest in der Analogie über das vierte Haus. Über den Mond würde ich da auch mit hineinnehmen. Gehe ich rüber nach rechts auf die unerlöste Seite, ja, dann ist der Mond im Angesicht der Wirklichkeit die Flucht vor der Wirklichkeit. Ich fliehe in Selbstmitleid, damit mache ich mich abhängig, damit bleibe ich unbewusst und damit werde ich unter Umständen unstet, launisch, würden wir auch sagen beim Mond. Dann werde ich gelebt und letztlich verweigere ich mein Leben. Das heißt, ich versinke sozusagen ja in Bedeutungs- und Nutzlosigkeit. Ich verhärte mich vor allem gegenüber anderen Menschen. Ich werde mutlos und schließlich ende ich in Krankheit. Das heißt, Saturn regiert über mich mit seinem unerlösten Angstthema. Wir begegnen all diesen Punkten immer auch in einer Beratung. Ja, nicht? Wir treffen auf den Klienten, der sich unter Umständen in Selbstmitleid ergeht und erst einmal angehört werden will. Nicht? Und es kommt dann in der Beratung darauf an, vielleicht durch eine Rückfrage, den Klienten aus diesem Selbstmitleid herauszuholen, ihn letztlich da herauszuholen, dass er sich von seiner Angst übermannen, überformen lässt, dass er sich zum Opfer macht und ihm darzulegen, ihm anzubieten, dass es auch eine kreative Täterschaft geben kann, die aber Verantwortung und Disziplin verlangt, in der aber auch sozusagen ja, eine kreative Lebensführung möglich wird. Okay. Jetzt ganz am Schluss noch ein paar Tipps. Wahrscheinlich renne ich damit offene Türen ein. In der Kindheit sind viele Geheimnisse verborgen, was die Entdeckung der eigenen Botschaft angeht. Gucken Sie vielleicht mal in Ihre eigene Kindheit und trauen Sie sich bei Ihren Klienten zu fragen, wie ist es denn bei Ihnen in der Kindheit gewesen? Viele von uns haben in der Kindheit ein besonderes Buch gehabt oder Sie haben einen besonderen Menschen kennengelernt aus der Verwandtschaft. Sie haben vielleicht einen besonderen Traum, eine besondere Vorstellung gehabt, einen Berufswunsch, der vielleicht nie erfüllt wurde, der aber einen Hinweis gibt. Die Kinder kommen vom Himmel. Ich habe so gerne meinen Schubert-Wellers Normalparabel, nenne ich das immer. Hier oben ist der Himmel und den durchstoßen wir, wenn wir inkarnieren. Nicht? Und als Kinder sind wir noch relativ nah beim Himmel. Nicht? Wenn wir in der Lebensmitte sind, ja, da müssen wir uns einwurzeln, so irgendwo zwischen 30 und 50. Nicht? Da müssen wir mit beiden Beinen mitten im Leben, das heißt mitten in der Scheiße stehen, sage ich immer. Nicht? Aber die Kinder kommen noch relativ rein vom Himmel. Das heißt, Kinder haben oft noch eine Erinnerung an frühere Leben. Nicht? Kinder verkehren wie selbstverständlich mit Wesen der Anderswelt. Ja? Das heißt, in der Kindheit gibt es oft auch sehr unverbildet, sehr unverstellt die Motive dessen, was das Eigentliche ist. Die sich dann äußern, natürlich in Bildern hier schon in der Inkarnation auf Erden. Ich will dieses werden, mich interessiert jenes oder ein Kinderbuch fasziniert auf besondere Weise. Versuchen Sie mal, sich an Ihre Kindheitsgeschichte zu erinnern. Das ist oft gar nicht so einfach, weil viele von uns diese Geschichte der ersten 9 bis 10 Jahre, manchmal geht es auch darauf bis 14 Jahre, einfach verdrängt haben. Ja? Als ich das mal gemacht habe, ist mir klar geworden, wie wichtig meine Kindheit gewesen ist. Nicht? Alle Themen, nicht im wörtlichen Sinne, aber im übertragenen Sinne, sind schon in meiner Kindheit vorgekommen, die mich jetzt umtreiben, auf der Lebensmittel und tief in der zweiten Lebenshälfte. Fragen Sie also auch Ihre Klienten nach der Kindheit, vor allem wenn es um diese Suchbewegung geht, wer bin ich eigentlich, was soll ich auf dieser Welt, wo komme ich her, wo will ich hin und was ist meine Botschaft? Kindermund tut Wahrheit kund, das ist nicht nur ein nettes Sprichwort. Das, was Kinder innerlich erfahren, scheint sehr wichtig zu sein. In diesem Zusammenhang noch ein kleiner praktischer Tipp, achten Sie auf Mondknotenumläufe. Erstens, die üblichen Mondknotenumläufe, vor allem wenn der Knoten in Opposition zum eigenen Platz steht, Das wäre mit 9 Jahren, mit 28 Jahren und so weiter der Fall. Das sind immer wichtige Wendepunkte. Vor allem in der Kindheit, also im 10. Lebensjahr, ist oft eine Zeit, in der bestimmte tiefgreifende Dinge passieren, sei es innerlich tiefgreifend, die jetzt gar nicht äußerlich dramatisch sind, oder auch zum Teil äußere dramatische Dinge, bis hin, dass zu dieser Zeit die Kindheit faktisch endet, ja, und dass dann Verantwortung übernommen werden muss. Das ist meist eine Zeit, in der sozusagen der Knoten für spätere wichtige Lebensthemen geschürzt wird. Trauen sich also Ihre Klienten zu fragen, was war, als Sie etwa 9 bis 10 Jahre alt waren, also in der Zeit, wo Mondknoten, Opposition, Geburtsmondknoten war. Der Mondknotenumlauf über die Achsen spielt meist eine wichtige Rolle bei den nächsten spirituellen Schritten, bei den nächsten Schritten hin zum Eigentlichen. Ein ganz einfaches Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich mache seit einigen Jahren Sterbebegleitung. Die Idee dazu kam auf einer Indienreise, die ich gemacht habe, als der laufende Mondknoten über meinen Aszendenten ging. Jetzt sind wir einige Jahre später dran. Er geht demnächst über meinen MC. Ich bin gespannt, was passiert. Ich habe also einen Zwillings-AC und einen Wassermann-MC. Und die Mondknotenachse läuft ja jetzt im Moment durch Wassermann. Also der aufsteigende Knoten geht durch Wassermann. Er geht ja immer rückwärts. Das heißt, wir müssen den Tierkreis, gegen den Tierkreis den rechnen. Ich bin gespannt, was kommt. Es ist noch in diesem Jahr der Fall. Es fällt relativ gut zusammen mit meiner zweiten Saturn-Wiederkehr. Achten Sie auf solche praktischen Dinge. Außerastrologisch die Kindheit, innerastrologisch Mondknotenumläufe. Fragen Sie, trauen sich Ihre Klienten zu fragen, was ist in der Zeit gewesen? Wenn Mondknoten, Konjunktion Mondknoten ist, das ist so der Fall in der Zeit um das 18., 19. Lebensjahr, vor allem das 19. Lebensjahr, 36., 37. Lebensjahr und 55. Lebensjahr. Da übernimmt man in der Regel neue Verantwortungen, man guckt sich das Leben nochmal von einer neuen Seite aus an, man gewinnt neue Einsichten in sich selber und fängt auch neue Dinge oft an. Mein dritter vollendeter Mondknotenumlauf, das war die Zeit, wo ich mich zum Vorsitzenden des Deutschen Astrologenverbandes habe wählen lassen. Das muss also eine karmische Geschichte sein. Damit will ich für heute schließen. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und bin natürlich für jede Frage offen. Und ja, okay.